Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Endlich ist es soweit. Es gibt viele, die das immer wieder angesprochen haben. Und wir beide, glaube ich, wissen immer noch nicht so richtig, warum der Hundemoment der Woche so beliebt ist. Vielleicht deshalb, weil jeder irgendwann pro Woche wahrscheinlich mindestens einen Hundemoment der Woche hat mit seinem Hund. Und die vielleicht einfach auch sich, teilweise werden sich Menschen wiedererkennen, teilweise werden Menschen weinen. Ich muss auch immer weinen, wenn ich Hundemomente der Woche höre. Also nicht meine eigenen, aber andere. Guten Morgen, Sarah, erstmal.
Guten Morgen, lieber Mike.
Sag mal, wir haben das letzte Mal versprochen und wir wollen es auch einhalten, dass wir so ein bisschen mehr über Hundemomente sprechen, über unsere Hundemomente der Woche. Mhm. Das ist natürlich super praktisch, weil dann können wir uns quasi den Hundemoment der Woche sparen.
Der ergibt sich quasi daraus.
Genau. Und das Ziel wäre ja quasi, den Hundemoment der Woche zu erzählen. Und dass wir aber auch darüber sprechen, was steckt dahinter oder was ist eigentlich so besonders daran und was machen diese Hundemomente oder speziell diesen einen Hundemoment aus. Und was können Menschen da vielleicht das ein oder andere Mal sogar mitnehmen? Mir fällt auf jeden Fall schon mal ein Hundemoment der Woche ein, also mein Lieblingshundemoment der Woche.
Ist das jetzt dein Lieblingshundemoment der Woche aller Zeiten oder der letzten Zeit oder jetzt von dieser Woche tatsächlich?
Boah, das ist eine richtig schwierige Frage.
Ja, aber einordnen können.
Damit wir das einordnen können.
Ja, damit ich einordnen kann, wie wertvoll der für dich ist. Wenn du sagst, das ist der Lieblingshundemoment, dann in der letzten Zeit oder allgemein aller Zeiten, das finde ich schon krass. Also wenn man den so krönt.
Ich finde schon aller Zeiten bisher.
Okay, wow, okay, ja. Dann her damit.
Aller Zeiten, weil der so, wie soll man das sagen, der hatte so viele Facetten. Und der war auf der einen Seite sehr anrührig. Also jedem, dem ich das Video geschickt habe, der hat geweint. Jeder, jede, jedes. Und ich nehme da wirklich sehr viel mit.
Ja, dann weiß ich welcher. Hast mir auch geschickt.
Ich habe dir das auch geschickt.
Ja, dann weiß ich es jetzt schon.
Ich hab dir das auch geschickt.
Spoiler alle. Okay.
Spoiler. Es war der Hundemoment der aller Zeiten oder der schönste aller Zeiten, weil der natürlich mit unserer Tochter zu tun hatte.
Klar.
Und aus mehreren Gründen. Also die Situation war die, dass wir spazieren gegangen sind. Und diese Runde war relativ lang. Und für sie ist das mit 18 Monaten ja auch ein richtig, richtig langer Weg gewesen. Dazu kam, dass es recht stürmisch war. Dazu kam, dass es auch so war, dass sie ein bisschen gekränkelt hat. Aber immer wenn sie so ein bisschen kränkelt, dann will sie raus. Das sagt sie auch. Und sie hat ja eigentlich nicht so richtig einen Lieblingshund. Aber jeder muss aber morgens begrüßt werden. Es geht nicht ohne. Und dazu gehört auch der Kater. Und wenn ein Tier nicht begrüßt wurde, ist der Tag ein verlorener Tag. Kein Scheiß, weil sie nämlich so lange quengelt, bis dann auch dieses letzte Tierchen aufgekreuzt ist. Bei Katzen immer recht schwierig, weil man weiß, Katzen kommen und gehen. Wenn aber Fido der Kater nicht da ist, dann ist Alarm.
Also, Fido, du hast anzutreten morgens.
Richtig. Lass die Maus liegen, du Sack, sondern ja, aber immer dann, wenn die Tür aufgeht, also spätestens, wenn wir ihn rufen, muss er antreten. Sonst ist es, wie gesagt, naja, also der Spaziergang war dann morgens, nachdem alle begrüßt wurden. Lieblingshund gibt's nicht so richtig, aber dann war es eben so, dass Bilbo etwas trödelte. Und unsere Tochter war schon eigentlich auf dem Weg zu uns, ging so ein bisschen berghoch, das ist für sie richtig anstrengend. Bilbo trödelte und trödelte und dann kam er endlich und dann ist das, was du gesehen hast, dass sie sich wirklich, die ist ja so groß, also die, ihr Kopf ist so auf seiner Kopfhöhe jetzt, ne? Mehr ist nicht. Dann siehst du diese beiden wirklich Kopf an Kopf, Auge in Auge und sie sagt so, hallo, hallo und hört gar nicht mehr auf, hallo zu sagen, ne? Und er geht so mit der Schnauze ganz vorsichtig an ihre Nasenspitze und dann kommt wieder so, hallo, hallo, und dann streichelt sie ihn so. Und das geht so ein paar Sekunden. Und dann gehen sie zusammen ein Stück. Und dann passiert was, was ich natürlich dann in der Verlängerung auch völlig irre fand. Und das passiert seit diesem Moment, und deshalb ist dieser Hundemoment der Woche auch der Hundemoment aller Zeiten, auch weil Bilbo seither beim Spazierengehen keinen Millimeter mehr von ihrer Seite weicht. Mhm. Das war ja da so in dieser Szene, dass er dann irgendwie so zu ihr gelaufen ist und dann blieb er die ganze Zeit an ihrer Seite. Und egal in welche Richtung sie gelaufen ist, da blieb er dann aber trotzdem mit dabei. Also er ging nicht mehr aufs Feld, er ging nicht mehr zurück, er trödelte nicht mehr, sondern er blieb da. Und das ist tatsächlich so geblieben. Und dieses Warten auf Bilbo ist zum Beispiel auch geblieben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war vorher so ein gutes Verhältnis zwischen den beiden, aber da hat sich was verändert. Genau in dieser, also seit dieser Situation, das bilde ich mir nicht ein, weil das vorher habe ich ja Vergleichsmöglichkeiten. Und natürlich ist diese Szene süß, aber natürlich ist es so, dass du auch merkst, warum auch immer, und das können wir ja gerne mal diskutieren, warum auch immer, aber es gab eben diese Schlüsselszene und auch Bilbo hat das erste Mal so auf sie reagiert, also so direkt auf sie reagiert. Mhm. Er registriert sie und er kommt mit ihr klar und alles, aber oder kam mit ihr klar, aber es war jetzt nie so, dass er in die Interaktion gegangen ist mit ihr. Auch das hat sich geändert. Also dieser Moment hat tatsächlich alles verändert. Also das Verhältnis zwischen Bilbo und unserer Tochter. Und das fand ich ja krass. Also ein ganz, ganz krasser Moment. Was auch immer da passiert ist.
Also eben anders, wie kann ich ja keinem in den Kopf gucken, aber von meinem Gefühl her würde ich sagen, dass sich bei deiner Tochter was verändert hat. Mhm. Und die den Hund mitnimmt. Also, weil Menschen sind ja so, die, es kann ja sein, dass sie ist jetzt ja fast 2 Jahre alt, das heißt, sie hat schon eine komplexe Art, Verhältnisse aufzubauen und sich Sachen zu überlegen und womöglich hat sie für sich irgendwie diesen riesengroßen Eisbären. Ich meine, das ist ja auch, was du schon mal erzählt hast über Bilbo, dieses Phänomen, wenn alle sagen, oh, Bilbo, ne, das ist dieses, das hat sie ja auch, es empfindet sie ja auch, wenn sie ihn sieht.
Das Tapsige und das Gutmütige.
Ja, und der ist ja wirklich so ein, ich stelle mir das Verhältnis so ein bisschen vor wie im Dschungelbuch zwischen Mowgli und Baloo, ne, also dieser riesengroße Bär, der diesem kleinen Würmchen so viel Schutz bietet, ne, und sowas nimmt ja ein Kind, glaube ich, durchaus auch wahr. Und die Ruhe, die der Hund ausstrahlt, das wird sie auch alles spüren. Und jetzt hat sie halt in diesem Moment für sich das Verhältnis entschieden. Also sie hat entschieden, so mit ihm umzugehen. Sie hat entschieden, so mit ihm zu sprechen, ihn auf diese Art zu berühren. Und Hunde sind halt mega emotionale Tiere. Und der nimmt das halt dankend an. Und findet das großartig, weil man kann davon ausgehen, dass diese Art der Ansprache und Zuwendung auch für ihn neu ist. Also was nicht heißt, dass der das noch nie von einem Menschen bekommen hat, aber von diesem kleinen Menschen, also von einem so kleinen Menschen ja vermutlich noch nicht. Und der freut sich ja auch über jedes Verhältnis vermutlich. Und das ist ja ein Teil des Rudels der Familie und dann ist das für ihn auch super wertvoll und wichtig. Und da entsteht jetzt halt gerade etwas. Und ich beobachte das ja ständig hier in meinem Haus auch zwischen den Kindern und den Hunden. Da wechseln die Verhältnisse auch mal. Mal ist zwischen zweien besonders viel. Dann ändert sich das wieder. Also zum Beispiel bei uns ist es halt Ronja und Leni. Also das ist, die Leni kommt aus der Schule, lässt alles fallen, lässt den Schulranzen alles fallen. Dann geht die auf das blaue Sofa. Ich weiß nicht, ob ich schon mal vom blauen Sofa. Wir haben ja das lilane, den lilanen Sessel und das blaue Sofa.
Ja, das kennen wir.
So, dann rennt die also auf das blaue Sofa, setzt sich und dann kommt Ronja, das ist ritualisiert, kommt Ronja, setzt sich zu ihr, wird da unglaublich intensiv sich gestreichelt und Ronja vergräbt ihren Kopf ganz fest in dem Kind. Das ist ja auch etwas, das ist über lange Momente und Jahre entstanden irgendwie und das ist jetzt ritualisiert und das ist jetzt ein besonderes Verhältnis. Also sie haben jetzt ein Verhältnis, was nicht mehr zu kopieren ist. Also, und vermutlich ist das, weil auch Bilbo ja einen einzigartigen Charakter hat und wiederum deine Tochter für ihn ein einziger menschlicher Partner ist, weil es gibt ja auch nur einen davon, der so ist wie deine Tochter. Mhm. Und schon hast du so ein, und das ist natürlich ja auch der Grund, warum das emotional uns so berührt, weil das einfach ein ja undefinierbar wertvolles Verhältnis ist. Und sie weiß das jetzt noch nicht und es ist ihr nicht bewusst, aber sie wird noch in 40 Jahren davon profitieren, weil das, was da gerade passiert, prägend ist für sie. Und die Sicherheit und die Wärme, die von dem Hund ausgeht und auf sie, und das kassiert sie ja alles in ihr Repertoire des Sozialverhaltens ein. Also das ist einfach, das hat ja so, wir gucken zu und es berührt uns. Was meinst du, wie intensiv das Gefühl in deiner Tochter ist? Also da komme ich ja wieder ins Schwärmen.
Ja, ist auch so. Also ich, für mich ist es ja neu. Also du kennst das ja alles schon, aber für mich ist es neu, deshalb auch, weil sie die Qualität, wie sie sich zum Beispiel auch ganz vorsichtig mit den Hunden beschäftigt und wenn sie sich so, wenn sie den Kopf so auf den Hund drauflegt, wenn er liegt zum Beispiel, ne, dann tastet sie sich so ran und beobachtet erstmal, ob das in Ordnung ist oder ob es nicht okay ist, welche Signale der Hund sendet. Und wenn es okay ist, legt sie ihren Kopf ganz vorsichtig so auf den Bauch oder auf die Rippen. Und auch das ändert sich natürlich, weil natürlich auch Kinder lernen, damit umzugehen, ne? Und auch das Ungestüme am Anfang und das Interessante wandelt sich dann plötzlich in ein Verständnis, dass das ein Lebewesen ist, dass das Mama und Papa auch sagen, geh vorsichtig damit um und dann auch dem Kind hoffentlich sagen, wie es dann mit dem Tier umgeht. Und dieser Prozess ist natürlich erstmal auch Wahnsinn, weil du beide Seiten ja auch irgendwie siehst und auch honorierst, dass beide Seiten eine neue Situation annehmen, damit umgehen und dass es auch nicht einfach ist. Also nochmal, es sind auch eben Tierschutzhunde. Wir wissen nicht, welche Erfahrungen die mit Kindern gemacht haben oder ob sie überhaupt Erfahrungen mit Kindern gemacht haben. Jetzt hören wir ja auch immer, und jeder von euch da draußen weiß, der den Podcast immer ein bisschen regelmäßig hört, dass Bilbo ein Herdenschutzhund ist und Herdenschutzhunde gelten auch als besonders irgendwie, was den Charakter angeht.
Durchaus,
und das ist ja auch so, in großen Teilen. So, jetzt habe ich natürlich auch ein Riesenglück mit Bilbo gehabt.
Mhm.
Und vielleicht hat er auch das Glück gehabt, dass er mit einem Obdachlosen unterwegs gewesen ist und vielleicht sowieso sein Spürsinn nochmal für Menschen auch nochmal ein Stück anders tickt, weil die Verantwortung, die er über Menschen gegenüber übernehmen musste, war wahrscheinlich auch nochmal eine andere. Und sicher ist es auch so, dass Herdenschutzhunde natürlich auch ihre Herde eher beschützen und darauf achten. Gefühlt war es aber so, dass unsere Tochter bisher zur Herde nicht richtig dazugehörte. Also, oder aber Bilbo hat entschieden, na, den Job machen andere, den muss ich nicht auch noch machen. Also ich muss jetzt nicht dieses kleine Lamm da irgendwie noch beschützen, sondern den Job hat dann irgendwie der Chef. Jetzt weiß er aber, spätestens jetzt, dass es auch sein Job ist und dass er auch ruhig mal gucken kann, wo sie so hinläuft. Und das ist in meinem Verständnis, hat er diese Signale verstanden. Und wie auch immer dieser Moment zustande kam, vielleicht honoriert er ja auch, dass ausgerechnet unsere Tochter auf ihn gewartet hat. Weißt du? Und er das gar nicht so richtig, so wie du sagtest, nicht richtig auf dem Schirm hatte, dass sie überhaupt schon ein vollständiges Rudelmitglied ist.
Ja.
Und dann verstanden hat, ah, okay, guck mal, jetzt wartet sie auf mich, jetzt kümmert die sich um mich, jetzt muss ich das umgekehrt auch vielleicht mal tun.
Jetzt kann es zu einer Beziehung kommen quasi, ne?
Ja.
Ist ja auch total, also ich habe immer beobachtet, dass wenn sehr, sehr kleine Menschen und Hunde zusammentreffen, eine gewisse Hilflosigkeit bei den Hunden entsteht. Und ich glaube, die entsteht aus zwei Gründen. Erstens wissen sie nicht, was ihre Aufgabe ist, also wie sie damit umzugehen haben. Und zum anderen sehen sie, dass die Menschen, an denen die sich anlehnen, die Hunde, völlig durchgeknallt reagieren, wenn es um das Kind geht. Ne? Also da ist ja plötzlich eine totale Verhaltensveränderung bei den Erwachsenen, also bei den Menschen. Der Hund beobachtet, wie die Menschen hysterisch schnell aufspringen, sobald dieses kleine Menschlein einen Ton von sich gibt. Das wird ewig rumgetragen. Wenn man als Hund dies versehentlich umwirft, ist direkt ein Riesendrama. Also man stellt fest, dass das ein unglaublich eine heiße Kiste ist mit dem Kind. Also ich glaube, als Hund wirst du dadurch ein bisschen verunsichert und destabilisiert. Erstmal, wenn die Babys sind, ne? Weil du hast kein Verhältnis, keine Beziehung, du hast keine Aufgabe und du weißt, es ist unglaublich wertvoll und wichtig, aber irgendwie hast du nicht viel damit zu tun. Also das ist ja was völlig Neues für einen Hund, wenn er das noch nicht kennt. Und in dem Moment, wo dann diese Entwicklung bei dem Kind passiert, dass es jetzt anfängt zu laufen, anfängt eine klare Meinung auch zu den Tieren zu haben und dann ein Verhältnis entsteht, so wie gerade jetzt. Das ist ja auch ein Alter, was total typisch ist für dieses Entstehen von Verhältnissen und Beziehungen. Die sind ja immer noch komplett in ihrer Ich-Welt, die Kinder, und fangen jetzt erst an, die Fühler nach außen auszustrecken. Wer ist eigentlich da vor mir? Was ist das für eine Persönlichkeit? Das ist ja komplett normal auch, ne? Mhm. Und jetzt findet der Hund plötzlich eine Rolle und wird auch zugelassen. Also du siehst, dass das beschützende Elternteil hat da zwar immer ein Auge drauf, aber jetzt darf der Hund mal was probieren, das Kind darf mal Dinge probieren. Man hat das zwar im Blick, aber man lässt halt viel mehr zu als Eltern, weil man kann ja jetzt über die Sprache auch dem Kind Hinweise geben und Tipps geben. Man kann den Hund ein Stück weit unterstützen und dadurch entsteht jetzt endlich mal eine wirkliche Interaktion zwischen den beiden. Und ich glaube, das entlastet die Hunde auf der einen Seite, weil die endlich mal wissen, wo sie dran sind. Und zum anderen kann ja, wenn das Kind gut vorbereitet wurde auf das Verhältnis, dann ist das ja total profitabel für den Hund. Es kann auch genau anders sein, ne? Also ein Kind, was laufen gelassen wird, kann für einen Hund ja auch die Hölle sein.
Weil total.
Das ist halt, ich glaube, damit steht und fällt das ganze Ding auch, ne? Also hast du jetzt ein Kind, was, so wie du beschreibst, halt genau gelernt hat, wie viel ist genug, wie viel ist zu viel, wann darf, was darf ich, was darf ich anfassen, was nicht, in welcher Tonart spreche ich, wie wild darf ich auf den Hund zugehen. All diese Dinge, die ja für Hunde auch total belastend sein können, wenn das wegfällt und dann nur noch ein positives Verhältnis in Aussicht steht, dann ist das, glaube ich, eine maximal schöne Erfahrung für beide Seiten.
Was denkst du, ist oftmals so der größte Fehler, den Eltern, weil sie es vielleicht aber auch nicht besser wissen, machen, wenn es darum geht, so Hund und Kind wirklich zusammenzubringen? Da gibt es ja gerade jede Menge Erfahrung. Also ich habe mir darüber deshalb Gedanken gemacht, oder ich frage dich deshalb, weil ja glücklicherweise jetzt irgendwie alles so super optimal läuft. Also wobei ich natürlich auch immer wieder, und das ist für meine Herausforderung, immer wieder gucken muss, kein Hund in diesem Rudel ist reagiert gleich auf unsere Tochter. Also ich muss jeden Hund orchestrieren eigentlich, wenn du willst. Und jeder Hund hat eine andere Sichtweise, jeder Hund hat eine andere Stufe mit ihr, jeder Hund verhält sich anders, jeder Hund freut sich mehr oder weniger, wenn sie Dinge tut. Jeder Hund lässt mehr oder weniger Nähe zu. Also das ist ein ganz schönes Austarieren jedes Mal. Mhm. Mit Bilbo war's sicher am einfachsten. Und es gab, kurz bevor ich wieder zur Frage zurückkomme, mal einen Moment ganz am Anfang unseres Podcasts, gibt's auch ein Foto dazu bei Insta, wo ich in Berlin auf der Straße so einen kleinen Jungen getroffen habe und Bilbo und dieser kleine Junge, und er muss in einem ähnlichen Alter gewesen sein, stehen sich so face to face und beide haben unheimlich Spaß gehabt, irgendwie so miteinander. Hat mich auch daran wieder erinnert. Nur für mich war wirklich so die Frage, was ist eigentlich der größte Fehler, den man so machen kann? Nicht, dass ich ihn, doch, auch damit ich es vielleicht nicht vergesse, aber vielleicht auch die da draußen, die zuhören.
Also ich ganz konkret habe ich immer wie so eine Leuchtschrift in meinem Gehirn.
Ja.
Die beiden voreinander zu beschützen. Das ist unsere größte Aufgabe und Herausforderung als Eltern, uns nicht von den Medien beeinflussen zu lassen und zu denken, dass das etwas ist, was Gott gegeben ist, sondern immer im Auge zu behalten, dass sich beide Seiten wohl mit diesem Verhältnis fühlen. Weil sonst kann das halt echt nach hinten losgehen. Nicht nur, dass dann das Verhältnis gar nicht erst so profitabel wird, wie es werden könnte, sondern möglicherweise sogar eine Gefahr entsteht. In erster Linie sogar für mein Kind, weil ich meinen Hund nicht ausreichend vor dem Kind geschützt habe. Und deswegen glaube ich, ist der Schutz voreinander das Allerwichtigste und der größte Fehler, den man machen kann als Eltern, ist, das nicht ernst zu nehmen. Weil oft ist das so, dass das schleifen gelassen wird. Also man, also gerade wenn es ganz gut läuft und man das Gefühl hat, da passiert jetzt nichts, und dann hörst du ganz häufig, dass die Leute sagen, die haben sich aneinander gewöhnt. Mhm. Und das finde ich allein schon, das Vokabular finde ich schwierig. Weil die sollen sich ja nicht aneinander gewöhnen, so nach dem Motto, ja gut, es ist halt so, sondern ich weiß aber, was gemeint ist damit, ne? Aber eigentlich sollte es ja heißen, wir arbeiten an einem Verhältnis. Also ich glaube, wenn man halt das aus den Augen verliert, dass der Hund und das Kind voreinander geschützt werden müssen, dass ein Kind nicht an einem Hund rumexperimentiert, dass ein Hund ein Kind nicht miterzieht. Und wie gesagt, dieses Miterziehen finde ich schwierig, ne? Also, dass ein Hund natürlich ein Auge auf ein Kind hat, das ergibt sich so ein bisschen auch aus seiner Natur. Gerade wenn du jetzt wie Bilbo ein Herdenschutzhund bist, ist das natürlich klar, dass er da eine Meinung zu hat, wenn sie sich zum Beispiel entfernen würde. Finde ich erstmal auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe aber zuletzt erst ein Video gesehen bei, ich glaube, es war Instagram oder sowas, wo ich mich super erschrocken habe drüber, also vor allem über die Kommentare darunter. Die Leute fanden es fantastisch. Das war irgendwo im asiatischen Raum, das konnte man erkennen, und da fuhr ein Auto weg, also von so einer Einfahrt, und da war ein kleines Mädchen, das lief da irgendwie rum, und dann siehst du einen Akita Inu, also auch ein Schutzhund, der anfängt, dieses Kind permanent zu korrigieren, damit es nicht ans Auto rangeht. Also der Hund hat natürlich eine tolle Idee gehabt grundsätzlich, aber du hättest mal sehen müssen, wie der das Kind angepackt hat. Mhm. Und ja, ist natürlich ganz beeindruckend, dass er sich da in der Verantwortung sieht, bla bla bla. Aber ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so einverstanden mit, dass ein Hund das übernimmt. Also erstmal ist das für einen Hund immer nur mittelmäßig gut zu kontrollieren, weil er ist ja nicht in einer kompletten Verantwortung. Wenn jetzt ein Hund mit einem Kind im Wald lebt, ja, und es gibt nur die beiden, dann ist das natürlich toll. Nur hier in unserer Welt darf der Hund das dann zu gewissen Zeiten ja, zu anderen Zeiten überhaupt nicht. Dann hat er ja eine Meinung zu Dingen, die wir als Eltern vielleicht anders sehen, dann wird er wieder abgebügelt. Also es ist ein total, es ist sehr schwierig. Es gibt allerdings Hunde, die sind komplett darauf trainiert, ne? Also die in gewissen Situationen gewisse Aufgaben Kindern gegenüber haben. Das hast du ja beispielsweise bei Familien, wo die Kinder wirklich tatsächlich da die Gefahr besteht, dass sie entführt werden oder sonstiges. Denen wird ja oft ein Hund an die Seite gestellt, der dann auch eine klare Aufgabe hat. Aber die ist total klar definiert. Und dabei geht es nicht das Verhalten des Kindes, also nicht in erster Linie darum, das Verhalten des Kindes zu regeln als Hund, sondern also dass sich keiner dem Kind nähert. Das ist ja nochmal was anderes. Mhm. Und also ich sehe das sehr kritisch. Also wenn ein Hund darauf komplett trainiert ist und das sein Job ist, das möchte ich jetzt ausschließen. Aber jetzt im normalen Familienhundebereich würde ich das meinen Hunden zum Beispiel nicht zugestehen, dass sie das übernehmen, dass sie anfangen zu entscheiden, wie weit darf mein Kind gehen und wie weit nicht. Oder zum Beispiel, also wie gesagt, da am Kleid, an der Kleidung zu zerpeln oder das Kind zurückzuschubsen oder es anzubellen, damit es nicht weitergeht. Also das sind so Sachen, die gefallen mir überhaupt nicht. Das sollte nicht die Aufgabe des Hundes sein, dafür bin ich ja jetzt da. Ich bin total einverstanden, wenn der Hund zu mir kommt und mir meldet, dass was nicht läuft, ne, und einfach sagt, ich arbeite mit, dann ist das ja nochmal was anderes. Aber an dem Kind dran, finde ich schwierig, kann halt einfach nach hinten losgehen. Und wenn ein Hund seine Aufgabe missversteht, was machst du dann? Und du kannst, das ist ja keine Maschine, der ist ja nicht programmierbar. Und mal abgesehen von dem ganzen Stress, der da vielleicht noch mit dem Hund für den Hund damit einhergeht, mit dieser Aufgabe, weil du hast ein Kind, das macht am Ende ja eh, was es will. Der Hund hat gar keinen Einfluss. Und das heißt, der versucht krampfhaft irgendwie was zu regeln. Das Kind macht am Ende sowieso, was es will. Du sitzt daneben, findest das alles super süß, und irgendwann verliert der Hund die Nerven, weil er einfach die Kontrolle verliert und geht vielleicht dann auch einen Schritt weiter. Also diese Aufgabe würde ich dem Hund nicht überlassen. Das wäre jetzt sowas, wo ich sage, da muss man das Kind vor dem Hund schützen. Andersrum, diese ganzen sich auf die Hunde draufsetzen, an denen rumzerpeln, oder wenn ich sehe, dass Kinder Hunde verkleiden, ja, das ist alles sehr süß und kann total, kann auch sein, dass der Hund die Zuwendung mag. Das wird wahrscheinlich in einigen Fällen so sein, aber ich würde das allgemein eher mal lassen, weil du guckst dem Hund nicht hinter die Stirn und du weißt nicht, ob der das nur aushält und wegatmet oder ob er es wirklich geil findet. Und das ist schon, kann ganz schön gefährlich sein, sowas.
Ja, ich glaube, bei dem Hund mit der Woche war es eben einfach so, dass es jetzt erstmal so der Grundstein war, einfach von einer guten Fortsetzung von der Beziehung. Und da würde ich zum Beispiel auch never ever, weil manchmal ist es auch so, keine Ahnung, normaler Verstand, wo man doch einfach dann davon ausgehen kann, dass zum Beispiel jetzt so ein großer Hund oder wenn man weiß, es ist ein Herdenschutzhund ist, dann weiß man, dass man da immer auch ein Auge drauf hat und dass man eben so einen Hund never ever seine Entscheidung treffen lässt. Und irgendwo auch bei so einem kleinen Lebewesen. Ich habe das leider einfach auch genauso wie du viel mehr als ich, aber auch einige Male eben erlebt, wo es anders war und wo Eltern es auch gut fanden, dass der Hund das Kind oder gerechtfertigt zumindest fanden, dass der Hund das Kind korrigiert. Habt ihr sie ja auch erzählt. Ja, und das gibt dann eben einfach auch, das macht dann auch Aua im Zweifel, ne? Und das im besten Fall, muss man sagen.
Ja. Weil
ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn das ernster wird. Aber trotzdem, es will gar nicht zu sehr ins Negative rutschen. Der Hund im Moment der Woche war in jedem Fall ein wunderschöner und auch lehrreich, also wieder lehrreich für mich. Einfach deshalb, weil ich so gesehen habe, dass diese Beziehung auch zwischen kleinen Kindern und Hunden nie ändert, sich zu entwickeln. Und das ist toll, weil wenn man selber Kinder hat, dann weiß man, dass die sich natürlich selber ständig entwickeln. Wenn die das aber auch zusammen mit den Lebewesen um uns herum machen können, finde ich, ist das gewinnbringend für alle Seiten. Es war aber jetzt ein langer Hundemoment der Woche von meiner Seite aus, gefühlt fast eine halbe Stunde und dementsprechend spätestens jetzt die Frage, wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Ja, also es ist absolut nicht mein Lieblingshundemoment der Woche gewesen. Aber es war der Hundemoment der Woche, deswegen erzähle ich den jetzt trotzdem, auch wenn er gar nicht schön ist. Und zwar ist ja jetzt Brut- und Setzzeit und eigentlich war jetzt bis vor ein paar Tagen bei uns am Feld nichts los groß. Ne? Das ist ja immer so meine Quick and Dirty Runde. Ne? Normal fahre ich ja gerne in den Wald für was Großes und wenn es aber schnell gehen muss, dann laufe ich mit denen ans Feld und dann haben wir ein Stündchen einmal rum und gut ist. So. Und jetzt war eigentlich immer schön alles ruhig nach dem Winter und jetzt geht's aber da scheinbar los. Es war mein gestriger Spaziergang und ich habe die gerade abgeleint, die Hunde. Und da sprinten die zu dritt schon mal dem ersten Hasen hinterher. Und ich so, scheiße. Ich hatte nicht damit gerechnet, das heißt, ich war unvorbereitet. Ich habe nicht rechtzeitig abgerufen. Ich habe nur immer mal gesehen, da waren die aber schon 100 Meter weg, so in etwa, weil es geht ja alles sehr schnell. Da war ich noch damit beschäftigt, die Leinen um meine Taille zu knüpfen. Oh, und da waren sie schon weg. Und ich dachte nur, ach du Scheiße. Jetzt so. Und da, das finde ich halt deswegen so cool, weil ich habe grundsätzlich alle Hunde darauf hingearbeitet. Ich bin sicherlich eine achtsame Hundeführerin und ich bin Hundetrainerin. Und mir passiert es trotzdem. Also das ist das, was ich halt so wichtig finde für alle, die zuhören, die immer so denken, ja, bei den Hundetrainern, nee, bei denen läuft's halt auch scheiße mal. Ne? Also da muss man ja auch mal ehrlich sein. Wenn du den Moment verpasst, hast du halt Pech gehabt. So, und da sind überall Landstraßen. Ich hatte ein inneres einen inneren Zusammenbruch und dachte, oh Gott, wenn die schnell, weil die sind auch wirklich einfach raketenschnell, alle drei, vor allem Ronja, aber auch Boogie, die ja wirklich kaum mehr gerade auslaufen kann. Also in den Situationen mobilisiert die einfach alles, da geht das noch. Ich hätte nie gedacht, dass sie das noch schafft. Weil die war den ganzen Winter, hat die so ein bisschen abgebaut, sieht die einen Hasen, ciao. Und dann kamen sie aber Gott sei Dank doch alle wieder. Der Hase hat hoffentlich nur einen Schreck davon genommen. Ja, und was mache ich, Idiot? Sag, okay, dann wird jetzt hier Freifolge geübt. Jetzt waren die aber ja angefixt. Das heißt, die hatten ja gerade waren die in der Hatz gewesen. Und ich hätte eigentlich die Hunde alle drei an die Leine nehmen müssen und den Spaziergang so beenden sollen. Dachte aber, wir machen gleich ein Training draus. Aber die Situation war eigentlich schon zu sehr aufgeheizt, glaube ich. Ich hätte es mal besser liegen lassen gestern, aber ich habe direkt ein Training draus gemacht. Wir sind also in der Freifolge gelaufen und alles gut. Und dann habe ich denen ein bisschen mehr Raum gegeben. Und irgendwann mal springt hier so ein Hase aus irgendeiner Ecke raus und Nein. Die schießen wie doch. Echt wahr, Mike. Und ich denke so, scheiße, das Feld ist voll kontaminiert, überall Hasen.
Überall Kanickel.
Fuck, wo kommen die denn jetzt alle her?
Ja, eben, fuck.
Ja, fuck, genau, ja. Wegen des Fucks sind sie alle da. Ja. So, auf jeden Fall, dann kamen sie tatsächlich alle drei an die Leine. Und schlussfolgernd habe ich dann natürlich entschieden, so, jetzt gibt's erstmal wieder Schlepplein, Freifolgentraining, Impulskontrolle, Rückruftraining, das volle Programm. Ich hatte einen entspannten Winter, jetzt geht die Arbeit wieder los und jetzt kann ich mir mal erst, müssen sie sich das alle wieder verdienen, frei laufen zu dürfen, weil dieser Moment, der darf gar nicht so passieren eigentlich. Ne? Aber da siehst du mal, ne, was vom letzten Sommer bis zu diesem Frühling schon wieder alles in Vergessenheit geraten ist.
Tja.
Wobei ich sagen muss, beim zweiten Durchgang habe ich die Boogie abgerufen. Die anderen beiden Kollegen, die sind ja noch nicht so durchtrainiert wie sie, die habe ich dann nicht mehr bekommen, die sind gerannt.
Die sind gerannt?
Ja, die sind dem wieder hinterher. Ja, der war halt wirklich, der zweite war halt so schnell und war so schnell weg, die haben halt relativ früh aufgegeben, aber die sind hinterher gerannt. Die Boogie konnte ich noch abbrechen. Aber die Boogie ist halt wirklich durchtrainiert. Wenn die jetzt 100 Meter von mir weg ist und voll dem gerade auf den Fersen, versuche ich es ehrlich gesagt nicht mal. Weil ich habe gar keinen Bock mehr, einen einzigen Rückruf dadurch zu versauen. Also ich würde gar nicht erst rufen, wenn ich schon weiß, das funktioniert nicht. Das schieße ich mir ein Eigentor mit. Aber beim zweiten Durchgang war das halt, ich war ja in der Situation mit dabei. Und da konnte ich Boogie halt abbrechen und abrufen. Die anderen beiden sind dann abgedüst. Die haben sich gedacht, ach, guck mal, einer bleibt ja schon da, dann kann ich ja los. No, oh. Anders gedacht. Ja, ja. Und das ist ja das, was alle kennen. Dann kommen die irgendwann mal wieder und strahlen bis über beide Ohren. Und du musst noch sagen, schön, dass du da bist. Mhm. Toll.
Super, ich freue mich.
Super, ich könnte dich zwar gerade würgen, aber guck, wie fröhlich ich bin. Komm ruhig zu mir, ich streichel dich sogar noch. Damit du gerne, nein, streicheln ein bisschen nicht, das hätte ich nicht. Aber nee, es gibt auf jeden Fall keine Korrekturen. Ne? Und ja, das heißt, bei der Frau Novak gibt's jetzt wieder ordentlich Training. Und da habe ich jetzt gerade mal richtig Bock drauf. Ich ärgere mich, weil das war echt letzten Sommer, wir hatten es gut aufgebaut. Also gerade hier meine beiden Rumänen, die sind ja wirklich sehr jagdaffin. Da hatte ich mir ja erhofft, dass wir jetzt nach 2 Jahren eine gute Basis haben. Aber nein, wie man sieht, nein. Und das heißt Leine. Weil Brut- und Setzzeit hat ja aus vielen Gründen, musst du aufpassen. Also einmal musst du natürlich auf deinen Hund aufpassen, das ist klar. Du willst ja nicht, dass der einem, egal wem, auf die Straße folgt. Das ist das eine. Und das andere ist, du solltest natürlich ja auch allen anderen Tieren den Frieden und die Ruhe lassen, zu brüten, zu setzen und groß zu ziehen. Das heißt, du bist ja auch verantwortlich dafür. Und das darf eigentlich nicht passieren, alles. Ja, und eigentlich weiß ich ja auch, dass jetzt Brut- und Setzzeit anfängt. Ne? Ich habe aber, weißt du, so idiotisch, so, ja, ich kriege das ja dann mit, wenn ich die ersten Häschen sehe oder die ersten Kollegen auf dem Feld erkenne, ob das Fasane sind hier den ganzen Winter über, so, die habe ich eh immer im Blick und die sieht man auch ganz gut, weil gerade alles so niedrig ist. Deswegen, wenn ich einen Fasan sehe, ist ja klar, dass ich die Hunde nicht ableine. Aber ja.
Aber was macht das mit dir, wenn du wenn du feststellst, verdammte Axt, es geht wieder von vorne los und eigentlich hatte ich da irgendwie ein Projekt draus gemacht irgendwie im letzten Jahr und habe daran wirklich hart gearbeitet. Es ist dann ein Gefühl von Ernüchterung auch, dass man hart gearbeitet hat, aber es ist irgendwie shot to shit und man fängt immer wieder von vorne an oder ist es so, ja, ich weiß, dass ich mit ein paar Trainings da auch wieder drin bin, also weil die Grundlagen so gut sind, dass ich da auch ganz schnell wieder einen Knopf dran machen kann
Frustration habe ich da keine.
Okay. Ja, das haben ja viele, nicht, kann ich mir vorstellen.
Ja, ist ja auch total verständlich. Aber ich bin da nicht frustriert drüber, weil es gibt gar keinen Grund zu frustrieren. Das ist eher mehr so ein, ach, so oh Mensch, jetzt muss ich wieder Gas geben, ne? Also man könnte sagen, da überlagert ein bisschen die Faulheit sich da wieder, weil es ist ja natürlich so wunderbar entspannt immer gewesen. Und man gönnt, man hat das ja gern, wenn die Hunde einfach den Spaziergang komplett nutzen können. Und in dem Moment heißt das ja auch Einschränkungen für den Hund. Auf der anderen Seite werden wir wieder arbeiten müssen, was wieder bindungsfördernd ist und was ja auch total wichtig ist. Und ich weiß ja selber, dass du einen Hund nicht in 2 Jahren aus der Jagd aberziehst. Wenn er wirklich einen starken Jagdbeutetrieb hat, dann brauche ich mir ja nicht einbilden, dass ich mit 2 Sommern Training hinkomme. Das weiß ich ja selber auch. Da brauche ich auch nicht frustrieren drüber. Das ist ja nichts Schlimmes. Ich muss einfach nur am Ball bleiben und weitermachen. Ich habe ja schon so viele Hunde da durchgebracht. Also deswegen ist das, ich meine, ich mache das ja trotzdem jedes Jahr mit den Kundenhunden. Also ich weiß ja, was mich da erwartet und wie das läuft. Deswegen frustriere ich nicht, sondern das ist vielmehr so ein, du musst jetzt anfangen zu arbeiten. Das ist also ein Hinweis, dass jetzt losgeht mit der Arbeit und dass jetzt die entspannte Zeit vorbei ist. Ja klar, da verdrehe ich die Augen, denke mir so, ach Mensch, ich hätte gerne noch einen Monat Ruhe gehabt. Aber das ist ja nicht schlimm, das gehört eben dazu. Und für mich ist das eher eine Herausforderung, das jetzt nochmal zu schaffen, gerade mit Ronja. Ronja ist da wirklich also nochmal eine größere Herausforderung für mich. Mika werde ich gut hinbekommen. Mein schwierigster Hund bisher war ja Boogie tatsächlich. Die habe ich auch hingekriegt, deswegen bin ich positiv gestimmt, dass ich es irgendwann früher oder später auch mit Ronja schaffe. Aber bei Boogie habe ich ja auch sowas wie 5 Jahre gebraucht oder 6 Jahre habe ich gebraucht, bis ich die wirklich abrufen konnte aus der Jagd. Also wie gesagt, wenn sie so kurz hinter einem Karnickel ist, habe ich das nie versucht. Ich wüsste nicht, ob sie käme. Ich glaube nicht. Und deswegen würde ich das gar nicht versuchen. Ich versuche, dass sie erst gar nicht dahin kommt. Also ich muss halt in dieser Jahreszeit super aufmerksam spazieren gehen. Ich kann da nicht komplett abschalten und sagen, ich gucke jetzt hier schön im Himmel die Wölkchen und die Bäume an, weil ich muss schon die Hunde jetzt im Auge behalten, beziehungsweise tatsächlich muss ich sie jetzt gerade erstmal an der Leine halten und arbeiten. Aber wenn ich jetzt mit Boogie, also wenn wir jetzt mal die Rumänen weglassen, die Boogie hat ja trotzdem immer diesen Trieb in sich. Den habe ich ja nicht aberzogen, das kannst du ja gar nicht. Ich habe den ja nur unter Kontrolle. Und das heißt, egal wie gut die Boogie gearbeitet ist, wenn ich in der Situation, wie in der ich gestern war, spazieren gehe und sie, der vor ihr springt ein Kaninchen 2 Meter vor ihr und flitzt los, dann ist ihr Impuls natürlich, hinterher zu gehen. Wenn ich jetzt am Start bin, weil ich weiß, dass jetzt gerade Kaninchen da sind, dann kann ich sie in der Sekunde, wo ich auch das Kaninchen wahrnehme, kann ich schon den Abbruch machen. Und wenn ich schnell bin, dann schaltet die auch. Dann funktioniert das auch. So, bin ich nicht schnell genug und sie rennt hinterher, kann ich sie abrufen. Solange sie noch in einem relativ engen Bereich an mir dran ist, also ich sag mal so alles bis 50 Meter, kann ich die noch gut abrufen. Darüber hinaus habe ich es tatsächlich wirklich wahrscheinlich noch nicht probiert, weil ich glaube nicht, dass das klappen würde. Und deswegen versuche ich, dass es gar nicht dazu kommt. Und das ist mir halt gestern passiert, deswegen habe ich mich so geärgert, weil ich war so mit den Leinen beschäftigt. Ich habe es verpeilt. Das lag an mir. Und das reicht mir. Also das ist mein Ziel. Mir reicht das, wenn ich weiß ja, wann Brut- und Setzzeit ist. Ich weiß ja auch, wo ich unterwegs bin. Wenn ich irgendwo in einem Gebiet unterwegs bin, wo viel Wild ist oder wo bekanntlich viele Karnickel und Hasen sind, dann würde ich ja nicht verträumt durch den Wald rennen und Löcher in die Luft gucken, sondern bin ich immer aufmerksam mit meinen Hunden, weil ich habe sehr stark jagdlich orientierte Hunde. Und das heißt, ich muss sowieso aufmerksam sein. Und dann ist mein Ziel eigentlich für meine Hundehaltung, für uns als Team, ist mein Ziel, die Kontrolle über die Hunde zu haben. So, und die Kontrolle habe ich definitiv nicht über Ronja. Über Mika würde ich sagen, ist die auf einem ähnlichen Level wie Boogie, wobei sie das gestern auch einfach nicht gezeigt hat, aber das hätte ich, oder ich vermute, dass ich schnell dahin komme. Und ja, Boogie habe ich ja jetzt über viele Jahre gearbeitet. Meine größte Baustelle ist Ronja. Definitiv. Und Ronja zieht natürlich die anderen auch mit. Wenn die rennt und die anderen stehen daneben, ist das schon auch schwierig. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich den Fokus auf Ronja, also auf das schwächste Glied also schwach, was die Impulskontrolle und den Rückruf angeht. Die haben natürlich einen super Rückruf, wenn alles reizarm ist, gar keine Frage. Die haben eine tolle Impulskontrolle, wenn es um läppische Impulse geht. Aber ein Kaninchen ist natürlich maximal Knaller. Also ich glaube, da kommt nur noch Eichhörnchen und Katze.
Ja,
sonst ist da wirklich, also das ist schon großartig für die. Und da muss ich halt schnell sein.
Interessant, weil bei mir ist es so, dass die alle nicht abgenagt sind. So eine Kaninchenkeule, eine frische, finden sie alle gut. Kriegen sie nicht, weil auch zu schnell. Naja, bei Spanja, da wäre ich mir nicht so sicher, nach wie vor nicht, mit fast 16. Aber was bei mir immer funktioniert, das geht auch bei noch, wenn sie noch 100 Meter, bei mehr alles, was über 100 Meter weg ist, da habe ich auch noch keine Chance mehr. Aber es gibt ein Lieblingsleckerli, nämlich Hirschlunge. Wenn ich das dabei habe, dann wissen die das natürlich, dass ich das dabei habe. Das schlägt alles. Das schlägt ein Reh, das schlägt ein Hasen, das würde wirklich alles schlagen. Bis 100 Meter geht das. Wenn ich bis dahin schaffe, den Rückruf zu tätigen, dann sind sie da. Aber das liegt wirklich, also habe ich die Hirschlunge nicht dabei, ciao. Einfach ciao.
Also bei Spanja würde ich jetzt sogar behaupten, vielleicht weil sie 16 ist, weil ich kenne Spanjas Jagdambitionen. Für mich ist das eine wirklich sehr leidenschaftliche und super impulsive Jägerin. Und ich behaupte, dass du mit der Hirschlunge, als die drei war, nichts gerissen hättest. Die war ja wirklich unbestechlich, wenn es um die Jagd ging. Ja. Also da bin ich überzeugt, dass das nicht funktioniert hätte bei allen dreien. Okay, bin ich bei dir. Das wäre zum Beispiel etwas, wo ich bei mir sagen würde, das wäre bei Mika sowas. Ich kann mir vorstellen, dass ich Mika noch mit Futter bestechen könnte. Boogie und Ronja nicht. Also Ronja, ich könnte der, glaube ich, ein frisch gebratenes Hähnchen hinstellen. Die würde sich nicht für das Hähnchen entscheiden.
Okay, krass, das ist krass.
Wenn die in der Situation ist, das ist wirklich, also das ist unglaublich, wie wichtig der das ist. Ne? Und Boogie würde ich inzwischen auch, weil die aber schon trainiert ist. Also im Rohzustand mit 3-4 Jahren wäre das ein ähnlicher Fall wie die Spanja gewesen. Ja. Und ich glaube, damit steht und fällt diese Methode letztendlich, wie mit welchem Hund hast du es zu tun. Es gibt halt Hunde, die kannst du bestechen, es gibt Hunde, die kannst du nicht bestechen. Ich glaube, Spanja, ja, die ist jetzt 16, die ist ein bisschen, ich sag mal, der ist es nicht mehr so wichtig wie früher. Ne? Und deswegen kann sie jetzt sich für die Hirschlunge entscheiden. Aber ich bin mir, also wie ich Spanja noch kenne, ich habe selten jemanden erlebt, der so gerne gejagt hat und so unbestechlich war und so, oh, also meine Güte, das war ja eine Jägerin. Mhm. Aber es ist natürlich auch komplett rassetypisch auch. Du weißt, was ich meine. Sie war ja wirklich. An der habe ich mir auch ordentlich die Zähne ausgerissen.
Oh ja.
Und die Boogie ist halt ein ähnliches Kaliber. Deswegen, also und ich glaube, ich fürchte, ich habe mit Ronja vielleicht nicht ganz so krass, aber die geht schon stramm in die Richtung Spanja. Und die ist halt gerade mal 3, hat jede Menge Energie und eine ganz klare Entscheidung pro Jagd und gegen Futter, weil das Ding ist ja, das bedient ja unterschiedliche Bedürfnisse. Das eine ist ja sich ernähren und das andere ist jagen. Das sind ja komplett verschiedene Dinge. Das heißt, da muss ja das Fressen oder sich was Gutes gönnen, was Leckeres gönnen, muss ja über der Jagd stehen. Und wenn mein Hund jagt, denkt er an alles, nur nicht ans Essen. Der denkt ans Jagen. Das Finale, das sich davon ernähren, ist ja bei den Haushunden völlig zweitrangig. Also die sind ja nicht hungrig und gehen deswegen jagen.
Sollte so sein. In unseren Breitengraden sollte ein Hund genährt sein und nicht deshalb selber auf die Jagd gehen.
Ja,
aber also, letzte Frage dazu. Ja. Musst auch du akzeptieren, und war das vielleicht auch ein Teil vielleicht auch des Learnings aus dem Hundemoment der Woche, dass es eben Momente gibt, wo du einfach auch scheiterst und wo du einfach auch weißt, hier an dieser Stelle kann ich halt einfach auch nichts tun. Also ich kann das jetzt natürlich arbeiten, aber es wird immer Situationen geben, wo so ein Hase plötzlich so sagt, hallo, da bin ich, und und dann ist der Impuls so groß, dass bei der Qualität, die du als Jägerin da hast in deinem Rudel, dass es solche Situationen eben immer geben wird. Also Scheitern kann ja auch was Gutes sein. Also ist jetzt nicht unbedingt immer negativ besetzt.
Ja, also ich glaube, ich hätte ein Problem, wenn ich das als Scheitern wahrnehmen würde. Deswegen ist das für mich kein Scheitern, ne? Weil wenn ich sagen oder wenn ich das für mich so akzeptieren würde, dass ich sagen würde, da scheitere ich jetzt oder da bin ich gescheitert, dann würde ich mich ja damit abfinden ein Stück weit und das tue ich auf keinen Fall und niemals. Und damit mein Antrieb weit oben bleibt, ist das für mich kein Scheitern, sondern vielmehr ein Hinweis darauf, dass ich mal den Arsch hochkriegen muss und arbeiten muss. Und wenn ich jetzt, ich habe das tatsächlich, muss ich dir ehrlicherweise zugeben, in der Hundeerziehung noch nie gehabt, dass ich etwas als ein Scheitern empfunden habe, sondern ich komme nicht weiter, ich habe nicht den richtigen Weg gefunden, ich habe nicht ausreichend Wiederholungen gemacht, ich war nicht aktiv genug oder ich habe es noch nicht verstanden, aber ich scheitere nicht. Und das kann ich nur empfehlen. Klar ist Scheitern nichts Schlimmes, wenn etwas nicht klappt, soll man nicht aufgeben oder soll man das nicht schlimm als was Schlimmes empfinden. Aber Scheitern würde ja bedeuten für mich, ich schaffe das nicht. Und das ist total demotivierend. Und je nachdem, was für ein Problem das ist, würde mich das in eine Depression reinführen. Also wenn ich jetzt ein Problem hätte, beispielsweise jetzt zum Beispiel eine Leinenaggression und ich würde da unheimlich viel versuchen und sagen, okay, ich bin gescheitert, dann akzeptiere ich das und dann werde ich jetzt jemand sein, der mit einem weinenden Auge durch meine Spaziergänge laufe und immer denke, ja, brauche ich ja jetzt, also bin ich ja gescheitert, geht nicht weiter. Und das wäre für mich inakzeptabel. Also ich würde immer sagen, ich muss da am Ball bleiben oder ich muss mir da nochmal was überlegen oder ich nehme etwas so hin, wie es ist, aber ich bin da nicht gescheitert. Sondern, weil Scheitern ist für mich trotzdem was Negatives. Dann würde ich einfach sagen, hier kommen wir nicht weiter oder hier habe ich noch nicht die richtige Lösung gefunden. Aber dann muss ich da vielleicht entweder weiter am Ball bleiben oder ich nehme einfach die Persönlichkeit, die Problematik hin, wie sie ist, ohne gescheitert zu sein. Ich finde Scheitern klingt so, als läge es an mir. Und wenn Scheitern würde ich zum Beispiel annehmen wenn mir etwas nicht wichtig war. Und das gibt es durchaus ganz viel. Also es gibt ganz viele Dinge auch bei meinen eigenen Hunden, wo ich mich mal dran versucht habe, dann hat das nicht geklappt. Da würde ich sagen, bin ich gescheitert. Da habe ich mich aber nicht drum bemüht wahrscheinlich, weil es mir nicht wichtig genug war, weil es mir vielleicht auch einfach egal war und ich das nur probiert habe. Zum Beispiel bei manchen Tricks. Also manchmal habe ich das Gefühl, meine Hunde sind einfach für manche Tricks nicht gemacht. Ne? Also dann, oder ich erkläre es denen einfach nicht gut genug, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Tricks mir nicht wichtig und dann gebe ich einfach auf und scheitere daran. Und dann bleibt das einfach liegen und ist mir auch egal. Da kann ich scheitern, aber nicht bei so Sachen, die mich jeden Tag berühren. Also wenn ich spazieren gehen würde und immer wüsste, ich bin gescheitert, deswegen kann der Hund jetzt nicht frei laufen. Ich bin gescheitert, deswegen kann ich nicht entspannt spazieren gehen. Was nicht heißt, dass ich irgendwann entspannt spazieren gehen kann. Kann sein, dass das immer so bleiben wird, aber nicht, weil ich gescheitert bin, sondern weil es einfach so ist. Weil scheitern würde bedeuten, es gab eine Lösung und ich habe sie nicht gefunden. Verstehst du, wie ich meine, oder habe ich das doof erklärt jetzt?
Ich verstehe total, was du meinst. Ich bin da wahrscheinlich einfach ein bisschen anders. Ich weiß, dass es eben auch Dinge gibt, oder ich hatte lange Zeit war ich da auch so, oder habe ich das, glaube ich, ähnlich gedacht wie du. Irgendwann hat sich das geändert, weil ich einfach auch weiß, dass Menschen, zu denen gehöre ich ja durchaus auch, dass Menschen einfach auch scheitern können, weil sie es einfach auch verkackt haben. So, ne? Also das ist auch gar nicht schlimm. Ich kann für mich, aber das ist wirklich sehr persönlich, es ist auch ein bisschen Wortklauberei am Ende des Tages. Man kann es ja, ich glaube, im Kern meinen wir dasselbe. Es ist nur so, dass ich für mich auch akzeptiert habe, dass ich auch scheitern kann. Und dass es auch total okay ist zu scheitern, weil es auch zu uns Menschen mit dazugehört, dass wir scheitern. Auch wenn wir denken, dass es Dinge gibt, die wir total gut können, was ja auch so ist. Aber selbst bei den Dingen, die wir am besten können, ist es manchmal so, also zumindest ist es bei mir so, dass ich oft das Gefühl habe, ich bin da jetzt gescheitert. Lag entweder an mir, lag aber auch, man kann das ja manchmal gar nicht richtig einordnen, woran das jetzt am Ende des Tages lag. Aber das Scheitern selber finde ich nicht schlimm, weil wenn man da was mitnehmen kann draus, wenn man daran wachsen kann, finde ich Scheitern auch eine total gute Sache. Also, wenn es jetzt im Rahmen ist.
Ich weiß
ist,
genau,
ne,
was geht, du meinst.
Geht jetzt aber gar nicht so darum, dass man jetzt so scheitert, dass da jetzt wirklich ein Kollateralschaden entsteht oder so, sondern eben einfach auch so an so Alltagsgeschichten. Und für mich ist es total okay, wenn ich daran scheitere, dass Bilbo schon wieder einem Reh hinterher gejagt. Er kriegt es nicht, weiß ich ja auch. Aber da war ich dann wieder nicht aufmerksam genug und da bin ich dann tatsächlich gescheitert, weil ich hätte das auch einfacher haben können. Ich weiß, dass im Moment alles, genauso bei dir sind es die Hasen und was auch immer, bei mir sind es die Rehe, die explodieren. Ich sehe schon bei meinem Abendspaziergang immer eine ganze Reihe von Augen. Das ist spooky, wenn du so eine ganze Reihe von auf einer Höhe ne, ganz viele Augen siehst, dann weiß ich schon Bescheid. So, dann habe ich halt den Moment verpasst und dann bin ich gescheitert daran an meiner eigenen Blödheit, weil ich sehe diese Augen und nehme ihn trotzdem nicht an die Leine. Total dämlich, total dämlich.
Aber das ist ja so ein Scheitern, das ist ja, was ich eben meinte, das war ja genau, was mir passiert ist. Das ist ein Scheitern, mit dem kann ich gut leben. Oder jetzt wie bei dem Tricks. Also dieses Scheitern, wo man sagt, das hat jetzt an mir gelegen, aber ich scheitere nicht grundsätzlich bei dem Thema. Weißt du, was ich meine?
Okay.
Dass man sich aufgibt. Ja. Das meine ich. Also wie ich eben meinte, dass man nachher sagt, ich mache da nichts mehr, ich arbeite nicht mehr dran, weil ich bin gescheitert und jetzt ist der Zug abgefahren und jetzt muss ich damit leben und bin auch unzufrieden damit.
Ja.
Weil es gibt ja Dinge, wo man so sagt, ach, da kann ich mit leben, dass das nicht läuft. Hm. Und dann gibt es Dinge, zum Beispiel Jagd ist etwas, da kann ich jetzt nicht mit leben, weil erstens will ich nicht, dass meine Tiere Schaden anrichten. Und zweitens möchte ich auch nicht, dass ihnen Schaden zufügt und ich bin umringt von Landstraßen. Aber ich will auch nicht, dass sie da die Tierwelt stören. Die haben ja auch ein Recht auf ihre Ruhe. Und wenn meine Hunde da die Hasen durch die Gegend jagen, ist das uncool, weil die kriegen voll Stress und dann haben die Abort oder was auch immer. Und deswegen kann ich das halt nicht aufgeben. Und das mit dem Trick, was ich eben meinte, da bin ich ja auch dann wegen mir gescheitert, aber das ist mir egal. Und dann kann ich da auch scheitern. Also ich finde, du hast völlig recht. Man darf scheitern, man muss nicht alles können und das muss einem auch nicht immer alles wichtig sein. Hm. Aber in den Bereichen, in denen man sagt, ich habe ein unentspanntes Zusammenleben mit meinem Hund, weil ich hier mein Ziel noch nicht erreicht habe, da würde ich das Scheitern nicht hinnehmen. Dann würde ich hingehen und sagen, dann muss ich da am Ball bleiben oder eine Lösung finden oder umdenken. Weil es ist ja auch vielleicht dann, weißt du, ich sag mal so, wenn ich alles probiert habe und mich habe beraten lassen und alles versucht habe und es nicht funktioniert, dann bin ich nicht gescheitert, sondern dann funktioniert es halt nicht. Dann, weil, verstehst du, wie ich es meine?
Total.
Und ich finde es ganz wichtig, dass Leute, wenn sie, es gibt ja Hunde zum Beispiel, es gibt Hunde, die wirst du nie in eine Rudelsituation mitnehmen können. Und das sind gar nicht so wenige.
Ja.
Und da kannst du noch so viel arbeiten. Also ich kenne genug Fälle und Beispiele, wo viele professionelle Fachleute dran gearbeitet haben, sich die Zähne ausgebissen haben und gescheitert sind, wo man am Ende einfach sagen muss, dieser Hund wird niemals einfach so auf andere Hunde treffen können. Dann muss der Hundehalter für sich damit abschließen. Muss sagen, okay, so ist mein Hund. Das ist unsere Situation. Ich bin nicht gescheitert, weil ich faul bin oder dumm bin oder das nicht geschafft habe, sondern es funktioniert einfach nicht. So, ich packe jetzt einen Maulkorb drauf, meide solche Situationen und das ist dann eben so. Hm. Aber ich habe immer Angst, dass bei dem Wort Scheitern Menschen dann immer mit einem weinenden Auge da lang gehen und sagen, ach, irgendwas habe ich falsch gemacht, dass ich da gescheitert bin. Irgendwas ist da. Das muss an mir gelegen haben. Nein, es hat vielleicht gar nicht an dir gelegen, sondern vielleicht ist das einfach so. Und es wird auch Hunde geben, die so krass jagdlich ambitioniert sind, dass du machen kannst, was du willst und du wirst keinen Erfolg haben. Du wirst diesen Hund von März bis Ende Juni immer an der Leine haben.
Ja.
Und dann ist das so.
Und dann ist das so. Manchmal ist es so und das ist leider auch Teil der Wahrheit und deshalb ist es auch, bin ich wieder froh, dass meine Hundemomente der Woche meistens positiv sind. Aber ich habe natürlich genau die du auch hast. Nur wenn in meiner Wahrnehmung sind die Hundemomente der Woche mit Happy End irgendwie dann immer noch
Ja, ist ja ein Happy End.
Ja, aber du weißt, was ich meine. Hör mal,
ich gehe jetzt ins Training und dann werde ich dir in ein paar Wochen von meinem Hundemoment der Woche erzählen, wo das Karnickel aufsprang und ich die Hunde im Griff hatte. Und dann werde ich das richtig feiern.
Bin ich sehr drauf gespannt auf den Hundemoment.
Siehst mal, wie optimistisch ich bin.
Das weiß ich doch. Dann komm weiter optimistisch durch den Dienstag. Mhm. Das war eine sehr schöne Folge mit dem Hundemoment der Woche. Guck mal. Damit können wir sogar ganze Folgen füllen. Hätte ich nicht gedacht. Aber es passiert. Es ist passiert.
Es ist passiert. Schönen Nachmittag dir noch, Mike.
Dir auch.
Ciao.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.